Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen im Brunch von Inside Moin bei Episode 3660 am 23. November 2025. Begrüßen euch das Trio Basti, Manu und Michi. Schönen guten Morgen.
Hallo. Schönen guten Morgen. Hallo.
Manu meldet sich aus Frankreich, aus einem Hotel Zimmer. Schon wieder?
Fast. Frankfurt. Ähnlich.
Frankreich.
Fängt auch mit Frö an.
Basti, du warst im Urlaub, habe ich gar nicht so mitgekriegt. Du warst allgegenwärtig auf Social Media, auf Discord.
Okay, okay. Also genau, wir haben so ein paar Sachen ja bei Decode vorproduziert. Deshalb trügt der Schein, sagt man das so?
Ja.
Aber sonst war ich im Urlaub. Und es war schön. Aber es war auch so ein gesplitteter Urlaub. Also ich war drei Tage auch wieder hier.
Geiles Time-Bubble-Fusing von dir.
Ja. Aber genau, ich habe Urlaub gehabt, das war schön. Ein bisschen ausgeruht, bisschen in der Heimat gewesen und jetzt wieder voll da. Und ich habe das vermisst, bin ich ehrlich.
Hast du dir ein Wohlfühlspiel mitgenommen, was du extra für einen Urlaub einfach mal dabei haben wolltest und wo du richtig reinbuttern konntest? Oder warst du Videospiele frei?
Ah, nee, ich war ganz und gar nicht Videospiele frei. Ich habe Urlaub mit zwei guten Freunden in St. Peter-Ording gemacht. Und da hatten wir einfach nur den Plan, wir nehmen uns ein Haus und verschanzen uns da und gehen vielleicht über den Tag ein bisschen spazieren. Aber sonst waren wir halt auch viel drin und haben gemeinsam auch Videospiele gespielt. Damit der lieben Nasti, die man vielleicht auch noch von Game 2 und Rocket Beans kennt, habe ich zum Beispiel Split Fiction endlich nachgeholt. Das habe ich nämlich die ganze Zeit irgendwie nicht wirklich gespielt. Und ein ganz, ganz tolles Horrorspiel. Auch richtig gut im Urlaub. Aber es passt zur Jahreszeit. Und zwar Luto. Das ist ein spanisches Horrorspiel, das ich nur so am Rande mitbekommen hatte. Aber irgendwie war ich neugierig. Und das ist tatsächlich fantastisch. Der ganz kurze Pitch ist, das vermixt Stanley Parable mit PT quasi. Also du hast so eine Erzählerstimme über allem, was passiert und der musst du so ein bisschen widersprechen im Verlauf des Spiels und das ist ganz, ganz, ganz toll. Also das Spiel geht handlungstechnisch super, super tief und hat uns am Ende richtig doll nicht nur bewegt, sondern auch überrascht. Also ein richtiger kleiner Geheimtipp.
Das ist ja krass. Und beide Spiele hast du aber nicht in den Brunch mitgebracht, sondern du redest heute über Dispatch. Da wirst du deine Meinung zum Besten geben. Manu und ich haben News Tower gespielt, ein Aufbaustrategiespiel, wo man eine eigene Zeitung aufbaut. Und ich habe mir Princess of the Water Lilies genauer angesehen, nachdem ich das ja schon auf der Tokyo Game Show auch angespielt hatte. Dann haben wir ein großes Xbox Games Showcase gesehen, das irgendwie aus dem Nichts für mich kam, aber echt coole Spiele gezeigt hat. Und natürlich gibt es auch eine Kurzbesprechung zu den Ubisoft-Finanzberichten, die endlich da sind. Die Game Awards gucken wir vielleicht an und hier und da noch eine News. Aber erstmal schauen wir zurück auf die Folgen der letzten Woche. Da gab es Recreation. Da hat Micha mit Kuro von Game 2 gesprochen. Das ist also ein Burnout-Nachfolger oder der Burnout-Nachfolger im geistigen Sinne von vielen der Leute, die auch das früher gemacht haben. Und die zweite Folge ebenfalls mit Micha und Hagen von Gamers Global zu Hotel Barcelona. Einem Plattform-Roguelite-Mix mit von Swery. Also alles total verrückt und abgefahren und fetzig und wahrscheinlich auch ein bisschen brutal. Und wir haben auch noch eine Folge schon fertig, die hat der Manu gemacht, aber da sagt er am besten was zu. Das ist allerdings, die erscheint gleichzeitig für viele von euch jetzt gemeinsam mit dem Brunch. Am Sonntag ist aber schon eine der Folgen für die nächste Woche.
Ganz genau. Ihr kriegt ja den Brunch schon ein bisschen früher, wenn ihr Patreons und Steadies bei uns seid. Und das ist dann jetzt die Sonntagsfolge, sozusagen, weil die Kollegen und Kolleginnen von The Pod auf ein Bier immer am Sonntag veröffentlichen. Das haben wir ja unseren Brunch und nicht die klassischen Review-Folgen. Ich war da zu Gast, beziehungsweise wir haben ein Crossover gemacht. Ich habe mit JR und mit Sebastian über The Outer Worlds 2 gesprochen. Große Rollenspiel von Obsidian, und das ist quasi jetzt schon unsere erste Folge der nächsten Woche. Da die aber bei The Pod auch immer als Auf ein Bier am Sonntag erscheint, haben wir dann natürlich auch ein Parallel-Release. Also in beiden Streams gibt es dann das ausführliche Review. Wir haben 1,75 Stunden über The Outer Worlds 2 gesprochen. In aller Tiefe gibt es dann statt Dienstag bei uns schon am Sonntag. Ich bin so delayed bei euch, oder?
Ja, und es ist auch so, dass wir kaum was verstehen können von dem, was du sagst, weil immer wieder so Ruckelpassagen zwischendurch kommen.
Ja, ist ein bisschen anstrengend zuzuhören.
Ich wechsle mal nochmal aufs WLAN vielleicht.
Zurecht fantasieren, was du sagst, aber es ist schon sehr, sehr zerhackt leider alles.
A few moments later.
Na gut, Manu, dann alles Gute. Wir haben alles versucht, aber Manus Leitung in good old Germany mit dem besten LTE Deutschlands reicht nicht aus, um ihn bei uns zu halten. Wir machen zu zweit weiter. Es ist wie in Ark Raiders. Wir haben ein Teammitglied verloren. Wir müssen uns jetzt zusammen zu zweit extracten, Basti. Ich denke sowieso nur noch in Ark Raiders Gedanken. Auch als du eben von deinem Urlaub erzählt hast, ja, wir haben uns in einem eigenen Haus verbarrikadiert und sind nur manchmal rausgegangen, dass wir so, genauso wie meine letzten zwei Wochen in Ark Raiders.
Ja, du suchst aber auch die Vergleiche sehr angestrengt.
Nein, das ist einfach mein Leben jetzt. Ich habe es dir im Vorgespräch ja schon gesagt, ich möchte das hier nochmal betonen, weil das auch so einzigartig ist. Für mich ist Ark Raiders eine Spieleerfahrung, wie ich sie seit 8 Jahren nicht mehr hatte. Wo ich zuletzt 2017 in Zelda Breath of the Wild komplett versunken bin und nur noch dieses Spiel gelebt habe und in dieser Welt sein wollte. Ich bin in Breath of the Wild zum Beispiel immer um die Seen gegangen und habe da die Grillen gesammelt, und dann war das ja was anderes, wenn das da morgen ist, und also Morgentau ist, und dann sind da andere Grillen und alles. Das fand ich extrem faszinierend. Ich war einfach nur da stundenlang und habe das genossen und aufgesogen. Und genauso spiele ich jetzt Ark Raiders. Ich will einfach immer nur raus up top und da Sachen einsammeln oder einfach nur erkunden und mir Dinge ansehen, irgendwie die Welt verstehen und natürlich auch das Spiel spielen. Aber ich bin komplett eingenommen von dieser Welt, weil dieser Style einfach wie mir auf den Leib geschrieben ist. Und da geht's mir ja nicht alleine so. Das fasziniert ja, Hunderttausende. Wir haben jetzt die 3. Woche in Folge mit steigenden SpielerInnenzahlen. Das ist absolut das Phänomen im Bereich Gaming aktuell.
Ja, ich bin auch sehr neugierig, habe ich ja gerade dir auch schon erzählt im Vorgespräch. Ich habe nur ganz kurz mal reingespielt bis jetzt. Das auch nur in Anführungszeichen im Multiplayer, also gleich mit 2 Freunden im Verbund. Aber ich muss auch sagen, obwohl ich so ein Multiplayer-Muffel bin, da habe ich gleich ganz viel gemerkt, dass da Dinge drin stecken, die mich reizen und die auch nicht so dieses typische Multiplayer-Erlebnis für mich zumindest sind, dass ich irgendwo reinkomme, direkt niedergemäht werde und dann irgendwo wieder respawne und das Ganze nochmal versuche, sondern da steckt so ein bisschen mehr drin. Und ja, mal gucken. Ich habe ein bisschen, das könntest du mir noch sagen, lohnt sich das als Solo-Spieler da rein zu springen? Oder sollte ich lieber warten, bis meine beiden Freunde wieder dabei sind, damit man irgendwas reißen kann?
Es ganz im besonderen Sinne sind das 2 verschiedene Erfahrungen und Spiele. Also ich würde es auch Solisten empfehlen. Das ist dann auch eine Solo-Erfahrung, weil alle sehr viel vorsichtiger spielen und es funktioniert nahezu als Solo-Abenteuer, wo man eine Kampagne spielt und irgendwie einen Charakter bis zur kompletten Extraktion, also man kann den dann auf so eine Exkursreise am Ende in den Ruhestand schicken. Das ist der Reset auch der Welt. Und das ist ein relativ umfangreiches Abenteuer, wenn man da die Sachen zusammenklauben will, um diese Expedition zu starten und den Held in Ruhestand zu schicken. Das dauert so 50, 60 Stunden. Ich bin jetzt kurz davor, dass das erste Mal passiert. Und dann hätte man es quasi als Solo-Spiel durchgespielt und hatte zwischendurch halt irgendwie auch Erfahrungen, wie bei einem Dark Souls ja auch, mit irgendwie auch anderen Leuten, die das Spiel halt auch spielen. Das ist dann eine sehr kooperative Online-Solo-Erfahrung, während das zu zweit oder zu dritt ganz schnell in so eine kompetitive Richtung geht und man gucken muss, wie die Strategien sind, dass man die gegnerischen Arcs, also die AI in dem Spiel, auf die anderen Gruppen hetzt oder wo man sich platziert, was die genauen Ziele sind, ob man irgendwen legen will oder ein Item sucht oder was. Das ist ein ganz anderes Ding. Dann ist es echt so e-sportlerig, so ein bisschen Counter-Strike-ig. Und wenn man das so gar nicht mag, würde ich sogar davon abraten, in der Gruppe zu spielen. Ich, und das soll jetzt bitte nicht gegen die sehr, sehr tollen Freunde gehen, die mit mir schon Ark Raiders gespielt und gemeinsam genossen haben. Aber ich muss für mich sagen, meine Solo-Erfahrung ist noch magischer und noch besser als die Multiplayer-Erfahrung. Also ich bin lieber alleine, wenn ich es irgendwie machen kann.
Okay, okay. Ja, ich werde, glaube ich, noch mal in eure Folge auf jeden Fall reinhören und mich ein bisschen auf den Geschmack bringen, weil ich glaube, ich muss da noch ein bisschen tiefer abtauchen.
Apropos abtauchen, jetzt tauchen wir ab in die Musik des Morgens. Da gibt es das Intro von Princess of the Water Lilies, was wunderschön orchestriert eingespielt wurde. Und danach rede ich auch da direkt drüber. Bis gleich. Verträumt wird man in die Welt von Princess of the Water Lilies entlassen mit diesem schönen Intro-Song, wo aber nur gezeichnete Bilder einen weiterhin die Story erklären von diesem Spiel. Kennst du Princess of the Water Lilies in irgendeiner Form, Basti?
Jetzt muss ich überlegen. Du hast ja gesagt, dass du schon drüber geredet hast. Ja. Aber gerade klingelt so gar nichts. Also
man spielt eine Katze, eine schnurrende Katze. Das die wird aufgenommen bei einer Familie von Fröschen. Also man ist am Anfang eine Katze, die kommt in einer kleinen Kiste, in so einer Amazon-Kiste, Amazon-Pappbox, den Wasser entlang geschwommen und so ähnlich wie Moses, die Moses-Geschichte, wird man dann aufgenommen, dieses Kind, und großgezogen bei den Fröschen und bekommt dann ein Halsband, das auch die Blüte der Wasserlilie enthält. Und immer wenn man schnurrt, kann man irgendwas in der Natur damit erwecken oder halt zum Schlaf bringen. Das ist ja erstmal sehr, sehr tief, wenn man ganz, ganz lange drüber nachdenkt. Das muss man aber gar nicht. Es ist ein Plattformer, der extremst in seiner Schwierigkeit, in seinem Schwierigkeitsgrad schwankt. Also stell dir sowas vor wie Ori and the Blind Forest. Aber halt nicht ganz das Production Value. Es ist schon, man merkt, das ist ein ganz kleines Indie-Projekt. Und hier und da sind zum Beispiel bei animierten 2D-Assets noch so ein bisschen Photoshop-Artefakte drumherum übrig geblieben. Und wenn sich das bewegt, siehst du so, okay, da ist mit dem Alpha-Blending was schiefgegangen. Da hat er nicht richtig wegradiert. Also das habe ich hier und da gemerkt. Und auch bei der Kollisionsabfrage und der Steuerung. Das funktioniert alles. Es funktioniert auch nicht schlecht. Es ist gut oder gut genug. Aber es ist nicht das hohe Produktionslevel. Und trotzdem ist es super faszinierend und wunderschön gemacht. Es hat so einen grafischen Stil von früheren Disney-Produktionen aus den 70ern, ein bisschen 80er, vielleicht auch gemischt mit so ein bisschen Studio Ghibli Style, aber auch da jetzt irgendwie nichts Weltbewegendes. Es ist ein schönes Spiel. Sieht gut aus, steuert sich gut genug, aber der Schwierigkeitsgrad, am Anfang habe ich erstes Level so gedacht, okay, das gebe ich meiner Tochter. Ich gehe da eh nur rum und sammle so ein paar Glühwürmchen ein und dann macht's schöne Sounds und es ist super simpel. Jeder Sprung ist extrem leicht. Und dann kommt man zu dieser Zeremonie, kriegt dieses Halsband und auf einmal kommt ein Kamel oder ein Dromedar, das in gekleidet ist in Stahl und überall brennt es im Wald und du musst wegrennen. Okay. So, dann wird es auf einmal ein total krasses Castlevania, zweiter Level. Okay. Und du rennst weg und stirbst so reihenweise. Ich hatte innerhalb von 2 Minuten die ersten 9 Katzenleben verwirkt und bekam dann mein Achievement für, hey, 9 Katzenleben. Das waren die ersten. Und wenig später waren es schon fast 90 Leben, die ich verloren hatte, bis ich diesen ersten Endboss quasi geschafft hatte, weil dieses Kamel permanent Feuer spuckt und du halt bei einem Treffer direkt tot bist. Du hast also keine Lebensherzchen oder irgendwas. Es ist so direkt wie Contra sozusagen aus den 90ern, wie die Contra-Games. Einmal irgendein Pixel blöd berührt und zack, tot. Und das war wirklich, also passte so überhaupt nicht zusammen. Und dann kommen dazwischen noch so kleine Puzzle-Passagen, so wie bei einem jetzt fällt mir wieder dieser blöde Name nicht ein, von dem Spiel, wo man den kleinen Jungen spielt aus Limbo? Der Xbox 360, nee, nicht Limbo.
Ach so, aber ja. Ja, ja.
Wo man die Zeit zurückspulen kann, auf der Xbox 360.
Braid,
genau. So Braid-eske Rätselpassagen kommen auch durch, wo man Pilze aktivieren muss, die leuchten und dann zum Beispiel Ranken wegmachen oder andere Pilze aktiviert, die dann anfangen zu laufen. Es hat auch so ein bisschen was von Lost Vikings, ohne einen Multiplayer zu haben. Da spielt man ja drei Wikinger gleichzeitig. Aber so diese Form von Rätsel sind da auch versteckt, dass man Pilze von einem Ort zum anderen bringen muss, um dann drauf zu springen, um ein Insekt einzusammeln. Das schnappt man sich dann mit der Schnauze, mit der Schnute und bringt es dann einem Frosch zum Beispiel zum Verspeisen. Dann geht der wieder weg und man kann weiterspielen. Also super linear, da ist nichts irgendwie mit Open World oder was. Ist auch ein ganz kurzes Spiel. In 4 Stunden ist man da locker durch und hat mehrere der Bosskämpfe leider öfter machen müssen, als man vielleicht will. Aber das Spiel kostet halt 15 Euro und ich finde es dafür absolut in Ordnung, wenn man Bock hat auf so ein liebevoll, also wenn einem der Stil gefällt. Und man kann auch durchaus hier und da mal mehr drüber nachdenken, was das jetzt zu bedeuten hat, überhaupt mit den Wasserlilien. Und die Orphan-Geschichte ist ja auch immer ein bisschen mitfühlend, sage ich mal. Es ist eine zuckersüße Sache, die durchaus einfach schwankt in den emotionalen Ausschlägen, die es bei mir bereitet hat. Ich fand, es ist das Geld auf jeden Fall wert, obwohl es noch deutlich besser sein könnte. Und das merkt man.
Ich finde es ganz witzig, dass du das mit Ori verglichen hast, weil ich bei Ori, vor allen Dingen dem ersten Teil, ein ähnliches Problem hatte, das ich jetzt aber auch hier so ein bisschen wiedererkenne nach deinen Erzählungen. Und zwar, ich finde, das macht optisch, ist das ja irgendwie knuffig, träumerisch, ne? Du hast schon Ghibli-Vergleiche gezogen. Und dann dieser Schwierigkeitsgrad, den erwarte ich da nicht bei dieser Art der Präsentation. Das hatte ich bei Ori witzigerweise auch. Das fängt ja auch mit so einem Story-Einstieg an, der irgendwie total herzerwärmend ist. Und dann plötzlich danach bricht es dir eigentlich an. Naja, nicht ganz so schlimm, aber es bricht dir auf jeden Fall sehr oft das Genick. Da gibt es auch sehr viele Passagen, die sehr fordernd sind. Und das hat mich da irgendwie tatsächlich sehr gestört. Und das, glaube ich, würde es hier auch tun. Also hier würde ich dann eher was Entspannteres erwarten.
Ja, und hier kommt noch da hinzu, dass, also bei Ori finde ich die Steuerung halt super. Und da konnte ich immer den Fehler am Ende auf mich zurückführen. Und ich konnte mit dem Finger auf mich zeigen und sagen, Michi, hast du verkackt, ne? Das ist an der Steuerung, liegt's nicht. Und hier bei Princess of the Water Lilies ist es nicht so. Da ist es schon so, dass du denkst, okay, der Sprung bringt mich da hoch. Ich häng doch so halb an der Kante und geht nicht. Genauso, wenn man den Analogstick benutzt, um nach links und rechts zu rennen, was nicht empfehlenswert ist, weil das eine digitale Steuerung ist, die da genutzt wird. Aber man kann es halt mit dem Analogstick steuern. Und wenn du den nach unten drückst, dann fängt die Katze so ganz leicht sich doch zu bewegen, was mega weird ist. und dann sind dadurch auch so Fehleingaben zustande gekommen. Also auch da ist es nicht einheitlich. Das könnte noch deutlich besser sein. Und ich habe hier halt doch häufiger mit dem Finger dann halt auf den Bildschirm gezeigt und gesagt, du bist schuld, du blödes Spiel. Ich hätte das richtig gemacht. Ich habe alles getan, damit wir hier eine gute Zeit haben können. Und du hast es mir verkackt, du blöde Prinzessin. Die kann so schön schnurren.
Man kann die Katze ist natürlich der größte Selling Point auf jeden Fall.
Auf Knopfdruck schnurren das ist schon richtig süß. Dann vibriert auch immer dein Controller in der Hand, wenn du schnurrst. Man kann auch die Intensität einstellen. Also da haben sie sich einen süßen kleinen Selling Point auf jeden Fall reingeholt, der es für Katzenliebhaber doppelt interessant machen dürfte.
Ja, gibt's das mochte da, ich mal bei Stray, wenn du dich noch erinnerst, da gab es das auch.
Ja.
Das war auch immer sehr putzig, weil ich dann meiner Katze zuschauen konnte, weil das Schnurren kam aus dem Controller auf der PlayStation 5. Das war sehr interessant. Aber,
hat sie dann auch mal selber den Knopf gedrückt zum Schnurren? Das wäre so witzig, wenn du. Die schmusen das auch mit Controllern. Macht deine das auch, dass sie so mit der Nase gegenstuft und anfängt, den zu kuscheln?
Ja, kuscheln nicht, aber genauso anstupsen, das hat sie auf jeden Fall auch gemacht, ja. Aber ganz kurz nochmal zurück von Katzen zurück zu Princess of the Water Lilies. Es ist aber so rein spielerisch sehr linear. Also es sind Level, die man durchläuft, oder ist das irgendwie Metroidvania-esque?
Nee. Okay. Du hast zwar die Möglichkeit, dich zu beamen zu vorherigen Orten, und da gibt es halt auch durchaus mal, ich glaube zweimal irgendwie nochmal was Neues zu erleben, aber hauptsächlich ist es, um Levels zu replayen, wenn du das, wenn du so Bock hast, diesen blöden Bosskampf gegen das Dromedar nochmal zu machen, dann kannst du das auf jeden Fall tun, indem du zu ihm hingehst. Es sitzt dann so ganz friedlich in dem Level, wo du es das erste Mal kennengelernt hast, und du hast es dann von dem Stahlkäfig befreit und kannst dann sagen, hey, wollen wir nochmal in Erinnerung schwelgen und uns an unser Kennenlernen erinnern? Und
dann nein, danke.
Nein, danke. Genau. Jetzt siehst du süß aus, aber du warst ein Arsch. Dankeschön. Ich mag dich lieber, wie du hier sitzt und nichts tust.
Aber es klingt halt auch leider ein bisschen frustrierend so. Das nee. Ist also gerade wenn, ja, gerade wenn du da eben die Schuld beim Spiel findest und nicht bei dir.
Ja.
Und ich meine, bei Ori hatte ich trotzdem auch meine ein, zwei Frustpassagen, auch wenn du, wie du es gesagt hast, der vollkommen richtig, die Steuerung wirklich fantastisch ist. Aber trotzdem waren da so ein paar Momente, wo ich so war, oh, ich will das jetzt nicht. Und wenn dann jetzt hier in dem Fall sogar noch die Steuerung manchmal in den Weg kommt, ich glaube, da passe ich, bin ich ehrlich.
Ja, könnte ich gut nachvollziehen, oder kann ich gut nachvollziehen. Deswegen machen wir den Podcast. Ist ja nicht alles immer nur spielenswert. Und ich wette, es gibt da draußen die einen oder anderen, die sagen, oh, das sieht aber süß aus. Und dann haben sie aber gehört, was wir gesagt haben. Und dann denken sie nochmal drüber nach und sagen, na, ich kauf's trotzdem.
Vielleicht.
Vielleicht. Vielleicht sagen sie das auch über Dispatch. Da wirst du jetzt berichten.
Ich hoffe doch.
Das sieht also, so vielversprechend aus. Es ist auf meiner Liste zu, muss ich noch spielen.
Ja, kann ich dir nur empfehlen. Das wird jetzt hier ein Schwärmen-Podcast, eine schwärmende Besprechung, das wollte ich sagen. Dispatch, genau, das kommt von Ad Hoc Studios, glaube ich, heißen sie. Das sind ehemalige Telltale-Leute. Und das merkt man diesem Spiel sehr deutlich an. Aber trotzdem auch auf eine andere Art und Weise, als ich das erst gedacht habe. Also bei Dispatch geht es um Robert Robertson. Das ist der Hauptcharakter, den man dort spielt. Das ist eigentlich ein Superheld, der steigt in so einen Roboteranzug und heißt dann Mecha Man. Er hat die Hintergrundgeschichte, dass sein Vater ebenfalls diesen Roboteranzug bestiegen hat und der Vater oder dessen Vater davor genauso. Also es ist eine Ahnenreihe, die er da vervollständigt. Und sein Vater, der ist eben im Kampf gestorben. Der wurde von einem Bösewicht dahin gerafft und an dem möchte sich Robert rächen. Das ist ganz zu Anfang der Einstieg des Spiels sozusagen. Und das klappt aber leider nicht. Also er tritt da in einen oder kommt da in einen Hinterhalt und sein Anzug wird zerstört. Und das zerstört natürlich auch ihn. Also er ist sehr traurig, er ist am Boden zerstört. Man sieht ihn dann nachher auch, dass er in der Bar hockt, so das typische Klischee, und lässt so das Leben an sich vorbeiziehen. Und da wird er dann allerdings von einem anderen Superheld bzw. einer Superheldin kontaktiert, und zwar Blonde Blazer, die so ein bisschen wie Superwoman, glaube ich, ist. Also es gibt in dieser Welt ganz viele Superhelden und die spielen auch ganz viel mit so klassischen Klischees. Und die nimmt den Robert und sagt, hey, ich habe da ein Angebot für dich. Willst du nicht für eine Organisation arbeiten, die halt dafür zuständig ist, Superhelden rauszuschicken in die Welt und eben Probleme zu lösen? Die nennt sich SDN, Superhero Dispatch Network. Und der Robert, der nimmt das an, weil er natürlich irgendwie wieder einen Sinn in seinem Leben finden möchte. Das Ganze ist ein bisschen komplizierter, als ich es jetzt gerade zusammenfasse, aber letztendlich sagt er ja. Und das ist letztendlich Roberts Aufgabe. Er wird einer Superheldentruppe zugewiesen. Diese Superheldentruppe ist aber oder besteht eigentlich gar nicht aus Superhelden, sondern aus ehemaligen Bösewichten, die jetzt sozusagen wieder so integriert werden sollen und versuchen eben Superheldentätigkeiten auszuführen. Und man kann sich vorstellen, die Gruppe, die ist ein ganz schöner Chaotentrupp. Also da die Moral ist ganz tief, die Zusammenarbeit ist eigentlich gar nicht gegeben und mit denen soll er dann irgendwie arbeiten. Und das ist so quasi der Ablauf im Spiel. Man kann sich denken, dieser Bösewicht, den ich am Anfang erwähnt habe, gegen den Robert schon mal gekämpft hat, der ihn dann aber besiegt hat, der wird nachher auch nochmal Thema sein. Aber erstmal geht es darum, dass man sich sozusagen mit dieser Truppe auseinandersetzt und da irgendwie versucht, seinen Job gut zu erledigen. Genau, und da kann ich jetzt gleich schon mal sagen, die Geschichte ist wirklich fantastisch. Also nicht nur, dass das so einen sehr tollen Cartoon-Look hat, das Ganze. Also es ist zwar, das sieht man hier und da durchscheinen, ist natürlich dahinter eine 3D-Engine, die da arbeitet. Das sieht man manchmal, wenn sich so Perspektiven verschieben etc. Aber es ist so, sage ich mal, gezeichnet, die Models, die in dieser Welt herumlaufen, dass das halt alles wie so ein handgezeichneter Cartoon trotzdem aussieht. Und dieser Look ist toll und die Animationen sind super. Und auch das Schauspiel der Charaktere und der Schauspieler dahinter ist wirklich fantastisch. Allen voran Aaron Paul, ne, den man unter anderem aus Breaking Bad kennt als Jesse. Der spielt hier den Robert Robertson, macht da auch einen ganz vorzüglichen Job. Und kennt man nur noch Eleanor Pierce, spielt auch mit. Oh ja. Also so ein paar Charaktere auf jeden Fall. Mir fällt gerade leider der weibliche Sidekick gerade nicht ein, welche Schauspielerin das war. Egal, sind auf jeden Fall alle ganz, ganz vorzügliche Schauspielerinnen und Schauspieler, die da mitmachen und die Charaktere wirklich ganz, ganz toll zu Leben erwecken. Und die Dialoge sind fantastisch geschrieben. Das ist alles so ein bisschen, also man merkt da auf jeden Fall, dass da ganz viel Witz mitschwingt. Das nimmt sich Gott sei Dank nicht so ernst. Ich bin jetzt nicht der allergrößte Superhelden-Fan. Deshalb hat das hier für mich sehr gut geklappt, weil alles so ein bisschen auch auf Satire und alles ein bisschen überzeichnet ausgelegt ist. So. Das ist sehr, sehr lustig. Und das ist auch sehr so von den Gags. Also die gehen ins Emotionale, das kriegen sie Gott sei Dank auch hin und gleichzeitig sind sie aber auch so richtig frech und beleidigen sich auch mal gegenseitig. Aber das immer auf so eine herzige Art und Weise. Also es ist nicht dumm dabei. Es ist irgendwie so ein herziges Beleidigen. Und da habe ich irgendwie gerade jetzt am Ende, jetzt gestern habe ich die letzte Episode gespielt und da saß ich wirklich mit so einem breiten Grinsen einfach vorm Bildschirm. Oh, ich fand das alles so toll, schön, weil das so schön aufgeht und man
hast du
es
dann
auch
in einem Rutsch gespielt oder hast du früh angefangen und die Episoden quasi immer dann gespielt, wenn sie rauskamen? Wie war da deine Serienerfahrung?
Ich habe es jetzt zum Großteil erst nach meinem Urlaub in St. Peter-Ording gespielt und da habe ich 6 Episoden spielen können, aber das schon über 2 Abende so ein bisschen verteilt und jetzt die letzten beiden, die kamen, 7, 8, ne? Ja. Genau, die kamen jetzt erst raus, die habe ich jetzt erst gestern abgeschlossen, genau. Aber da muss man auch sagen, das ist Episodenformat, das ist ja so ein bisschen in Verruf geraten. Also wenige Spiele haben das noch angewendet. Und ich muss sagen, das hat mir hier aber sehr gut gefallen. Also es hat wirklich so diesen Seriencharme. Und gerade weil ich halt am Anfang ja 6 Episoden zur Auswahl hatte, ich konnte einfach nicht aufhören, dieses Spiel zu bingen quasi, weil da immer am Ende von einer Folge auch der passende Cliffhanger entsteht und du denkst, ach, jetzt will ich auch noch wissen, wie es weitergeht. Komm, guck ich noch mal kurz rein. Ich muss ja nicht durchspielen die Episode und schon ist es 3 Uhr morgens und du hast doch irgendwie 2 Episoden noch gespielt. Und die sind auch schön kurz. Also das gefällt mir auch richtig gut. Ich bin ja eh immer so jemand, der dafür plädiert, dass Spiele nicht ewig lang sein müssen. Und hier hast du so größtenteils einstündige Episoden. Und das finde ich perfekt. Das ist wirklich ein super toller Snack, der richtig viel Spaß macht. Du hast auch noch so spielerische Elemente, da will ich jetzt nicht so super ins Detail gehen, aber du hast, und das finde ich gerade im Vergleich zu anderen Telltale-Spielen, einen Strategiepart. Also dieses, dass du deine Heldentruppe zuweisen musst auf bestimmte Aufträge, die auftauchen. Und das ist so ein bisschen sowohl eine Timing-Frage, ne, wen schicke ich wohin? Weil die Helden, die müssen dann auch, wenn sie so einen Einsatz gemacht haben, die müssen sich erstmal wieder ausruhen, die müssen wieder zurück in die Schaltzentrale, kurz Luft holen und dann kannst du sie erst wieder einsetzen. Also das musst du so ein bisschen handeln und gleichzeitig hast du dann so Aufträge, keine Ahnung, irgendwo ist ein Bösewicht ausgebrochen und der muss wieder dingfest gemacht werden. Und dann hast du so eine Art Beschreibung einfach nur von diesem Einsatz. Und von der Beschreibung musst du ableiten, okay, welche Stärken verlangt dieser Einsatz? Also ist es etwas, was Körperkraft braucht? Ist es etwas, was Charme braucht? Ist es etwas, was Schnelligkeit braucht? Und anhand dessen musst du quasi schätzen, okay, den und die Heldin schicke ich dahin. Du kannst manchmal auch mehrere Helden losschicken. Und genau, so kommt so ein kleiner Strategiepart dazu, den ich auch tatsächlich bis zum Schluss sehr unterhaltsam fand. Du steigst auch so im Levels auf. Du kannst deinen Charakteren dann unterschiedliche Attribute zuweisen. Du kannst manchmal Fähigkeiten freischalten. Das ist alles nicht wahnsinnig komplex, aber hat echt viel Spaß gemacht. Und fand ich gerade jetzt im Vergleich eben zu Telltale-Spielen, die ja sonst spielerisch immer eher so ein bisschen, ja, weniger fordernd waren, fand ich das hier eigentlich ganz nett.
Der Telltale-Vergleich, der steht ja jetzt im Raum. Da werden natürlich die Erwartungen der Zuhörenden da draußen ein wenig geschärft sein. Wie ist es denn bezüglich der Entscheidungsfreiheit und der Auswirkungen? Da war Telltale ja immer vorne dabei und am Ende war es dann doch so leicht enttäuschend, weil es immer nur so 2-3 Sachen gab und so super relevant, bis auf wer dann am Ende überlebt, was zum Beispiel bei Walking Dead dann doch irgendwie nicht. Wie ist das bei Dispatch? Gibt es da irgendwie größere Abzweigungen?
Ja, da muss ich ehrlich gestehen, dadurch, dass ich es jetzt gestern erst durchgespielt habe, konnte ich jetzt noch nicht den intensiven Test machen. Da kann ich mich nur auf Stimmen von außerhalb verlassen. Und ja, also schon, das sind hier natürlich auch stellenweise Tricks, die gemacht werden, ne? Dass Entscheidungen gefühlten Einfluss haben, aber die dann gar nicht so weitreichend sind. Das wird ja auch der Fall sein, aber zumindest wird es, sage ich mal, Teamkonstellationen verändern können, das auf jeden Fall. Also ein bisschen was wird sich ändern, auch in der Story. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es oft so, das ist klassische, ne, oh, ich habe hier eine ganz große Entscheidung gefällt und das bedeutet nachher, okay, dieser eine Charakter ist in dieser einen Szene im Hintergrund zu sehen, ja, oder der andere Charakter ist im Hintergrund zu sehen, sowas in der Art, weißt du? Das wird hier, glaube ich, primär gemacht. Aber trotzdem bin ich gespannt. Also auch, weil hier sich eine Liebesbeziehungen entwickeln können. Und auch da sind verschiedene Optionen, sage ich mal, da. Und auch das würde mich, also ich bin tatsächlich echt neugierig. Ich will da noch mal reinspielen und mal schauen, ob die Entscheidungen da so viel Veränderung reinbringen, dass ich das noch mal komplett durchspiele. Weil das hat mir so
auch
viel
eine
Spaß
super gemacht. Länge von 8 Stunden oder 8 bis 10 Stunden dann, ne, insgesamt.
Genau.
Du hast eben gesagt, das Episodenformat funktioniert für dich so gut und es ist in Verruf geraten. Das weißt du natürlich auch, was ich jetzt sagen werde. Ich will es nur den Leuten da draußen auch noch mal in Erinnerung rufen. Das lag ja daran, dass die Telltale-Spiele einfach immer zu lange gebraucht haben für die nächste Episode. Und hier wurde es ja genau richtig gemacht. Also das Episodenformat ist jetzt quasi auch ausgereift, wenn man weiß, man muss so ein Spiel dann innerhalb von einem Quartal auch komplett veröffentlichen und nicht jedes Quartal eine Episode, die dann 1-2 Stunden lang ist. Und deswegen funktioniert das hier so viel besser. So ähnlich geht es ja auch inzwischen bei den Serien auf Netflix oder Amazon und wie es alles heißt und Apple TV Plus, dass halt am Anfang vielleicht auch mal 4 Episoden direkt verfügbar sind und dann noch irgendwie 4 über die nächsten 4 Wochen kommen. Das ist ein sehr ideales Format, um solche gestückelten Veröffentlichungen irgendwie rauszubringen.
Ja, voll. Bei Telltale war das, glaube ich, immer noch so ein bisschen die Hoffnung, dass sie anhand von Analysedaten sozusagen oder vom Spielerfeedback dann die Geschichte verändern können oder auf gewisse Dinge mehr eingehen können. Aber das war halt auch immer, finde ich, eine Illusion. Und so, wie es jetzt Dispatch macht, also in sehr kurzer Zeitfolge, also immer nach und nach die Folgen innerhalb von Wochen veröffentlichen, das hat einfach super funktioniert. Und tatsächlich, ich habe noch ein anderes gutes Beispiel für Episoden-Content. Ein Spiel, das aber mittlerweile auch nicht mehr macht, und zwar die Hitman-Reihe. Die hat ja genau, also zumindest die neueste Version von 2016, glaube ich, ja, hat das ja angefangen, diese Trilogie. Und die wurde auch in Episoden veröffentlicht. Und das fand ich damals auch total toll, weil man dann einfach sich mehr Zeit gelassen hat für dieses eine Level, was man dann erstmal spielen konnte. Aber ja, ist genau so, wie es hier Dispatch macht, finde ich auch auf jeden Fall besser, wenn die Episoden dann eben schneller kommen. Vielleicht abschließend, Mini-Kritik habe ich auch noch. Also wie gesagt, sonst bin ich hellauf begeistert. Auch, dass da viel, sage ich mal, relativ selbst ablaufende Sequenzen drin stecken, das finde ich hier vollkommen okay. Ich habe mich immer gefreut, wenn die Geschichte weitergeht und ich da gar nicht mehr so viel zu tun habe, außer halt ab und an mal eine Entscheidung zu fällen. Oder Quicktime-Events, die gibt's hier auch. Die kann man wahlweise aktivieren oder nicht, in so Action-Sequenzen. Ich habe sie hier angemacht, weil ich einfach dachte, na, weiß ich nicht, ist ein Spiel, ich will hier und da mal ein bisschen gefordert werden. Das hat mich auch eigentlich nicht gestört, die Quicktime-Events bis zum Finale tatsächlich. Beim Finale nehmen die so ein kleines bisschen Überhand, so dass, wie man das ja auch kennt, man dann so von der Sequenz so ein bisschen abgelenkt wird. Aber wie gesagt, das ist halt auch wahlweise. Man kann es auch deaktivieren. Da wird man direkt am Anfang gefragt. Und die letzte kleine Mini-Kritik, ich habe an der PS5 gespielt und die Controllersteuerung ist in diesem Strategie-Part so ein bisschen hakelig.
Ja,
also,
das habe ich gedacht, ja.
Ja, da ist man leider so ein paar Mal, also ich habe es auch nicht so richtig verstanden, warum. Dann konnte ich dann sozusagen den Auftrag nicht mehr rechtzeitig anwählen und dann ist er abgelaufen und dann wurde er sozusagen als Fehlschlag gewertet. Ja, das ist manchmal hier und da so ein bisschen tricky. Das geht am PC, glaube ich, besser.
Würdest du denn sagen, das ist ein gelungenes Erstlingswerk, das auf jeden Fall unterstützt werden sollte, damit von diesem Studio noch viele, viele andere tolle Spiele kommen? Und würdest du auch sagen, okay, für einen zweiten Teil wünsche ich mir auf jeden Fall das und das und das?
ich wünsche mir mehr für den zweiten Teil.
Dispatch, zweite Season.
Ja. Ja, nee, auf jeden Fall. Also ich kann es nur empfehlen, holt euch das. Das ist ein ganz, 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 ganz großer Spaß. Natürlich müsst ihr euch darüber im Klaren sein, dass das jetzt spielerisch nicht das ausgeklügelste Spiel überhaupt ist und dass ihr da nicht super doll gefordert werdet. Aber wenn ihr Lust auf eine tolle Geschichte habt und die ist wirklich hier fast Netflix-reif, würde ich sagen, dann kann man das nur empfehlen. Und wie gesagt, ich habe gar nicht so viele Wünsche für den nächsten Teil. Also spielerisch, ich finde es toll, dass sie hier so ein bisschen andere Wege gegangen sind. Und das hatte Telltale lange vermissen lassen. So auf die letzten Spiele, die sie veröffentlicht haben, haben sie da auch ein bisschen mehr probiert. Und ich bin auch hier offen für noch weitere Ideen. Also was ich noch nicht angesprochen habe, es gibt so ein Hacking-Minispiel. Das kommt auch noch rein, aber sonst war es das halt spielerisch. Und da bin ich offen. Da kann man, glaube ich, noch ein bisschen mehr experimentieren. Aber ansonsten ein ganz, ganz tolles Spiel.
Würdest du so weit gehen und sagen, das ist besser als alle Telltale-Games, die du gespielt hast?
Ja, da schaut man halt mittlerweile auch so mit so einer rosaroten Brille zurück, ne? Deshalb weiß ich nicht. Aber es ist schon sehr auf, also für mich auf der Höhe von zum Beispiel einem Tales from the Borderlands. Das kommt da schon sehr, sehr nah ran, ja.
Okay. Mein Lieblings-Telltale-Spiel ist ja das Wolf Among Us. Und hier sehe ich auch einige Parallelen, weil die Charaktere so abgefahren sind. Ne? Die sind so unterschiedlich, wie ja auch in der IP von Wolf Among Us viele verschiedene Charaktere einen so überraschen. Ist das hier vielleicht auch so? Ich will mir das unbedingt angucken. Das scheint ja, so der insgeheime Nachfolger zu sein. Ich glaube, Wolf Among Us ist auch fertig. Ne? Das ist, da kommt wohl nichts mehr.
Ja, weiß man. Es war ja auch jetzt letztens noch mal in den Schlagzeilen, aber ich bin da auch vorsichtig. Ja, ich erwarte da auch nichts.
Das Spiel ist komplett auf Englisch vertont, hat aber deutsche Texte. Das sei auch noch erwähnt für alle, die jetzt erhoffen, da ein geiles Comic-Abenteuer auf Deutsch zu erleben. Das geht dann nur mit Lesen. Dann kommen wir doch zu den News und zum großen Xbox Games Showcase. Microsoft war bemüht, doch nochmal zu erklären, Moment, also ist jetzt auch nicht so, dass Xbox halt irgendwie tot ist, nur weil es überall ist und wir keine richtige eigene exklusive Sache mehr machen. Hier sind Spiele, die wir so richtig mitfinanziert haben, die auf eure Xbox kommen. Und da wurden so 12 Spiele ungefähr, ein Dutzend gezeigt und die waren eigentlich alle interessant. Welches fandest du denn am interessantesten?
Interessant ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe mich darüber gefreut, dass wir zu Reanimal, das ist dieses quasi Little Nightmares, also die ursprünglichen Macher von Little Nightmares, Tazir Studios, die sind jetzt nicht mehr bei Bandai Namco und deshalb machen sie ein anderes Spiel für THQ Nordic und das heißt Reanimal und das hat jetzt mit einem weiteren Trailer einen Release-Termin bekommen, das erscheint am 13. Februar und da freue ich mich sehr drauf, weil ich diese Little Nightmares-Spiele, die ursprünglichen zumindest, immer sehr, sehr mochte.
Witzigerweise, du hattest doch auch letztens eins, du hast auch schon gesagt, das ist eigentlich Little Nightmares 3. War das?
Das ist das. Ja.
Das ist das.
War ja die Steam Next-Demo, die ich hatte, die ich gespielt habe. Genau. Das ist genau das gleiche Spiel, genau. Und ich habe gerade witzigerweise auch im Urlaub, das habe ich verschwiegen, Little Nightmares 3 mit ebenfalls Nasty durchgespielt. Und ja, das war schon eine große Enttäuschung. Also das hält er die Serientradition nicht so wirklich aufrecht. Und deshalb freue ich mich da sehr auf Reanimal. Weitere Spiele, die ich interessant fand, unter anderem Vampire Crawlers.
Oh ja.
Das ist ein Roguelike-Deckbuilder/Dungeon-Crawler im Vampire Survivors-Universum. Also es sieht auch genauso aus, nur ein bisschen, es geht in die Ego-Ansicht stellenweise. Du hast aber auch so eine Draufsicht und so eine Kartensicht, wo du eben deinen Weg wählen kannst. Ja, als ich Roguelike-Deckbilder gehört, da war ich raus, bin ich ehrlich.
Ja, und ich war drin. Ich fand das deutlich spannender als das nur Rumlaufen und Auto-Battling. Was ich auch gut fand. Also ich finde, Vampire Survivors hat sich ja wirklich toll gesteigert, nachdem es am Anfang wie so ein billig zusammengeklaubtes AI-Spiel eher daherkam, wurde das richtig geil mit der Entwicklung. Da konnte man gut mitmachen. Und hast du das mal durchgespielt, das Vampire Survivors?
Nee, durchgespielt nicht. Also ich hab's gerne gespielt, auch hier Koop mit meiner Freundin zusammen unter anderem. Das macht schon echt Spaß, aber das ist so das typische Spiel, wo ich mich nach, weiß ich nicht, 2 Stunden frage, was mache ich eigentlich? Weil es halt dann doch sehr samey ist und ja, es macht Spaß, aber war jetzt nicht hundertprozentig meins.
Ja. Wir haben einiges gesehen. Einmal den neuen Titel von IO Interactive, das James Bond Spiel First Light wurde gezeigt, dass da so eine Aston Martin Kooperation läuft und das war so halb Werbespot für den Autohersteller und halb noch mehr Erinnerung. Hey, und das kommt natürlich auch für Xbox und PC mit Cross und schlag mich tot am 27. März 2026 und auch gezeigt vom gleichen Entwickler. Habe ich mich sehr gefreut, finde ich eine sehr coole Ankündigung. Hitman World of Assassination, eine Eminem-Mission, wo Eminem sein alter Ego Slim Shady jagt und töten muss, was so also dann zusammen mit dem Hitman, finde ich eine geile Idee, hat wohl super präsentiert, Musik fand ich stark, die hatte richtig Bums, dieser Trailer.
Ja, also ich bin ja ein großer Hitman-Fan, aber dadurch, dass ich jetzt auch nicht so der große Eminem-Fan war, bei mir kam so ein bisschen dieses Fortnite-Gefühl auf, so der ja, jetzt, mittlerweile werden da so viele Crossovers gemacht.
Aber mit Stil nicht, auch. Also Bruce Lee war ja, cool, dann der Banker hier mit 007, das war auch nice. Also ich finde, die haben schon gute Ideen und es ist ausgewählt. Und wenn davon dann immer so vier Sachen kommen im Jahr, finde ich das genau the right amount of Hitman Live Service.
Ist auf jeden Fall abgepackter und gewählter, was sie hier machen, das stimmt, auf jeden Fall.
The Mount Omen of Cthulhu wurde noch angekündigt, ein Koop-Horror-Shooter mit Lovecraft inspiriert. Wie stehst du denn zu Lovecraftschem Horror?
Spannend. Also ich bin jetzt, glaube ich, nicht der allergrößte Lovecraft-Superfan, aber wenn das gut umgesetzt ist, auf jeden Fall. Ich muss aber sagen, steht jetzt nicht hier auf meiner Highlight-Liste, weil, weiß ich nicht, ich fand, das sah so ein bisschen hüftsteif aus. Ja. Also so ganz hat mich das nicht gepackt.
Mal sehen, was daraus wird und vor allen Dingen, wie der Koop-Aspekt da dann am Ende inkludiert ist, ob man das einfach nur zusammen erlebt oder, weil eigentlich ist das so ein Spiel, das würde ich auch alleine eher spielen wollen, weil zusammen gruselt es sich halt nicht so wie alleine.
Ja, ja, also ist halt einfach eine andere Erfahrung, ne? Wenn man das Koop spielen kann. Reanimal, um darauf nochmal zurückzukommen, ist ja auch ein Spiel, das man Koop spielen kann, aber da bin ich, habe ich schon auch Lust, aber du hast recht, der Horror ist sozusagen dann weniger intensiv, ja.
Vielleicht. Ja, mein Highlight wäre Erosion gewesen.
Deins?
Ja.
Ah, okay. Ja, erzähl mal, warum?
So ein isometrisches Actionspiel in der Voxelwelt. Ich fand den Style so extrem originell. Den hat man so noch nicht gesehen. Obwohl er so auch auf einem iPad wahrscheinlich funktionieren könnte. Und alles, was man da gesehen hat, war so extrem neuartig abgefahren. Am Ende war es dann so, dass die eigene Tochter des Helden zu dem Papa halt wiederkommt. Das hat also so eine Time-Bubble-Aspekt, so wie du das auch gemacht hast. Du hattest ja 3 Wochen Urlaub allein in gestern. Haben wir gehört. Allein okay. Gestern hast du ja 3 Wochen Urlaub gemacht an einem Tag. Und so funktioniert das auch. Da kommt halt diese Tochter zurück und sagt ihm so, warum bist du nicht früher gekommen? Und sie ist halt eine Oma und er ist noch so der gute Alte. So auch ein bisschen wie dieses Interstellar.
Ja, ja, musst du auch dran denken. Ja.
Das hat irgendwas in mir ausgelöst und ich freue mich super auf das Spiel. Es sieht extrem innovativ, will ich noch nicht sagen, aber originell aus.
Ich musste auch so ein bisschen an Sifu denken, dass er ja auch so Roguelike-Elemente hatte und jedes Mal, wenn du stirbst, bist du selber älter geworden. Hier ist es halt quasi verkehrt herum, dass wenn du stirbst, dass die Welt um dich herum altert und damit eben auch deine Tochter. Finde ich auch interessanter Ansatz. Bei Roguelikes bin ich immer vorsichtig, aber da bin ich auf jeden Fall auch neugierig, ja. Vielleicht noch von mir, weil wir vorhin bei Horror waren, Total Chaos, das war der Shadow Drop der Präsentation. Das ist eine Umsetzung von einer Doom 2 Total Conversion von dem Turbo Overkill Entwickler. Das ist ja so ein Boomer-Shooter Hype-Titel gewesen.
Oh, und war das ein Hype-Titel? Ich kannte den gar nicht, musste den gestern googeln, hab dann gesehen, okay, der kostet gerade nichts auf Steam und hab direkt eingekauft. Will ich nachholen.
Also zumindest in meiner Wahrnehmung, aber es heißt auch nichts. Aber genau, fand das kam damals auf jeden Fall sehr gut an. Und der hat jetzt eben eine Umsetzung dieses Spiels jetzt nochmal mit aktueller Technik sozusagen und jetzt direkt verfügbar veröffentlicht. Und was daran auch spannend ist, also nicht nur, dass ich den Look irgendwie ganz interessant fand, also das ist aus der Ego-Perspektive viel auch mit irgendwie einer Schlagwaffe sozusagen, aber auch es gibt auch Waffen, also Schusswaffen und was ich interessant finde, dass Akira Yamaoka, der Komponist von Silent Hill hier mit dabei ist und dem Ganzen noch einen schönen Klangteppich gibt. Ich glaube, da muss ich reinspielen. Also da bin ich jetzt so neugierig, dass ich mir das mal anschauen werde.
Ich werde erst den Soundtrack hören und dann, wenn der mir gut gefällt, dann werde ich vielleicht das Spiel spielen. So ist meine Herangehensweise. Ja, das wären auch, so ja, die Highlights. Oder haben wir eins, ein ganz großes übersehen? Das Tides of Annihilation wurde noch gezeigt. Das fand ich nicht so super. So ein chinesisches Action-Adventure. Zupunk.
Mhm. Genau. Ja, also das sind zwei, die habe ich jetzt auch nochmal mit reingeschrieben. Ich finde, die sehen immer auf den ersten Blick irgendwie schick aus. Also das sind beides ja von chinesischen Studios entwickelte Titel, die da schon auf jeden Fall was hermachen. Aber irgendwie lässt mich das mittlerweile auch kalt, weil, weiß ich nicht, ich dann immer das Gefühl habe, okay, spielerisch ist dann nachher doch irgendwie das Gleiche. Bei Zupunk beispielsweise sieht man das auch, dass so ein Cyberpunk-Spiel mit anthropomorphen Tieren, also vermenschlichten Tieren, und sobald da sozusagen eine echte Action-Szene, das echte Kampfsystem zu sehen ist, da, weiß ich nicht, fühlt sich oder sieht das gleich so ein bisschen steif aus und verliert für mich so ganz viel an Appeal. Aber ich glaube, das kann man auf jeden Fall erwähnen, weil da werden auch Leute schon ihre Augen drauf geworfen haben.
Ebenfalls Erwähnung finden sollten kommende Patches für Mafia Old Country oder inzwischen erschienene Patches und Ghost of Yotei, diese beiden Solo-Spiele, die ja in unserer Gunst auch sehr weit oben dieses Jahr gelandet sind, haben beide jetzt so ein New Game Plus bekommen oder halt Verbesserungen, damit man noch etwas mehr Zeit in der schönen Welt von Yotei oder halt in Sizilien bei Mafia Old Country verbringen möchte. Und wollte ich einfach mal erwähnt haben, dass diese Patches rausgekommen sind. Manche würden da sogar Geld für verlangen, /Nintendo, wenn man da eben solche Sachen noch dann nachfügt. Es gibt einen Fotomodus zum Beispiel, einen neuen, oder in Ghost of Yotei noch mehr Sachen zum Anziehen und eine neue Währung, um sich mehr zu customizen und die Kampagne dann nochmal schwerer und mit dem alten Equipment vor allen Dingen von Anfang an gut ausgestattet durchzuspielen. Das ist etwas, was ich tatsächlich interessant finde. Ich habe jetzt Ghost of Yotei noch nicht durch, aber das Ende ist in Sicht. Und tatsächlich ist es so, ich würde es nicht nochmal spielen, wenn ich nochmal alles erlernen müsste. Also diese Kurve, auf die habe ich gar keinen Bock mehr. Also, dass ich alles neu finden muss und neu upgraden muss. Aber zu sagen, jetzt, ich lerne diese Story und ich bilde mich halt nicht innerhalb von meiner Spielzeit zum Ober-Über-Samurai aus, sondern bin halt von Anfang an ein Badass. So wie es ja Sinn ergeben würde, in einem Film ja auch. Verstehst du? Also nicht so eine Learning-Story, ich werde ausgebildet und werde so in Ruckzuck der Übermeister, sondern ich bin von Anfang an einfach mega stark und übe jetzt Rache. Finde ich, hat auch nochmal so seinen eigenen Reiz von Anfang an.
Ja, kann ich verstehen, ja. Ich muss erst überhaupt mal spielen.
Deshalb solltest du auf jeden Fall nachholen. Das ist ein heißer Contender bei mir beim Game of the Year. Oh, Mafia Old Country habe ich ja leider noch nicht gespielt. Das hast du dafür gespielt. Da kann man jetzt Rennen fahren. Auch etwas, was ich sehr, sehr cool finde. In der Ego-Perspektive zu Pferd oder halt mit den Pferdestärken getriebenen alten Oldtimern.
Was ich da interessant finde, ist, dass sie, glaube ich, aufgrund des Feedbacks von Spielerinnen und Spielern jetzt die Open World so ein bisschen mehr bevölkern. Eben diese, ne, dass es jetzt Missionen gibt, dass du Kampfherausforderungen hast, dass du irgendwelche optionalen Rennen hast, etc. Aber das ist komischerweise was mich überhaupt nicht kratzt. Also ich würde, glaube ich, eher das Spiel nochmal durchspielen, weil ich das irgendwie einfach so als Erlebnis sehr mochte, als dass ich mich da jetzt in die Open World stürze. Das ist ganz, ganz komisch bei diesem Spiel. Ich brauchte das gar nicht. Aber es ist natürlich schön, dass sie das machen und da so drauf hören, was sich gewünscht wird.
So, die Game of the Year-Nominierungen der Game Awards 2025 sind offiziell bekannt gegeben worden. Hast du dir die Liste mal angesehen? Wollen wir sie durchgehen zusammen? Wir haben auch ein Tippspiel, auf das ich auf jeden Fall aufmerksam machen möchte. Auf unserem Discord, wenn ihr darauf kommt, gibt es einen Link, den ihr nur dort ergattern könnt. Dann könnt ihr mitmachen beim Tippspiel, wo ihr denkt, das gewinnt auf jeden Fall. Wir haben ein paar Kategorien ausgeschlossen, so bestes E-Sports-Game, so Sachen, wo man einfach weiß, okay, Content Creator of the Year, da muss ich jetzt nicht Punkte verdienen, wenn ich das richtig habe. Das ist einfach zu weird. Aber die anderen Spiele, so bestes Fighting Game, bestes Action Adventure, Debüt Indie Game und so, da gibt's Punkte für und am Ende gibt's einen Sieger oder Siegerin in diesem Tippspiel. Das finde ich immer ganz gut. Wie möchtest du es machen, Basti? Ich würde mich komplett an dir orientieren, weil du, glaube ich, ein gutes Gespür dafür hast, was wir jetzt machen sollten.
Okay. Also ich weiß nicht, ob wir jede Kategorie durchgehen müssen.
Game of the Year auf jeden Fall.
Das, ne? Also auf jeden Goti, Fall.
Claire,
man kann ja so mit die spannenden Kategorien vielleicht mal durchgehen, da wo uns vielleicht irgendwas überrascht hat.
Ja. Fast überall nominiert ist Claire Obscure Expedition 33.
Nicht ganz 33 Mal.
Das stimmt.
Aber fast.
Es ist Gab es nicht eine Diskussion, dass es nicht nominiert sei im Vorfeld oder irgendwas war doch da? Das
aber es war nicht bei den weird. Nicht bei den Game Awards, das war okay. Eine andere Verleihung.
Okay, da war es nicht nominiert. Hier ist es nominiert und zwar in vollem Umfang. Einmal für Game of the Year, dann für Best Game Direction, für Best Narrative, für Best Art Direction, für Best Score and Music, für Best Audio Design, ist ja echt in jeder Kategorie. Best Performance. Ja. Wo sehe ich es noch?
Alleine dreimal bei Best Performance.
Ja, stimmt, das ist auch krass. Best Debüt Indie Game, das fand ich schwierig. Das ist aber eh immer so eine doofe Kategorie. Ja. Weil es da zum Beispiel mit Megabonk dann in Konkurrenz ist. Oder auch
witzigerweise, Dispatch übrigens. Witzigerweise, weil du das jetzt gerade aufgemacht hast, das Thema bei Best Debüt Indie Game, Megabonk hat sich zurückgezogen. Also die haben gesagt, die haben vorher schon Spiele veröffentlicht, nur unter anderem Namen und deshalb wollen sie nicht unter Best Debüt Indie Game geführt werden.
Wie integer ist das denn? Das finde ich super. Richtig schön mutig, das mag ich gerne. Ich glaube, wir haben die größten, wo es dabei ist, gesagt. Dann bei Game of the Year. Was sind die Kontrahenten von Clair Obscur? Das ist zum einen Death Stranding 2, von dem ich leider noch nicht genug spielen konnte und langsam wird die Zeit eigentlich auch viel zu knapp. Das ist richtig scheiße. Also das weiß ich echt nicht, wie ich das noch unterbringen soll. Donkey Kong Bonanza, das habe ich mehr als ausführlich gespielt. Hades 2. Hollow Knight Silksong, warum auch immer. Und Kingdom Come Deliverance 2. Mhm. Also es ist eine spannende Liste.
Davon gespielt.
Da fehlt halt Ark Raiders, aber mal dicke. Ich weiß eh nicht, ist das zu spät gewesen oder ist das irgendwo
nominiert? Ich glaube, das war irgendwo nominiert. Multiplayer, ja, Best Multiplayer ist es nominiert.
Best Audio Design müsste es rein.
Stimmt eigentlich, ja.
Jesus, was ist da denn los?
Tja, also ich bin auch, also ja, Game of the Year ist okay, aber relativ erwartbar eigentlich. Also ich finde, da sind jetzt wenige Titel, wo ich so war, oh krass, also den Silksong-Moment hatte ich jetzt nicht, den du da beschrieben hast. Mir fehlt
Ich hätte Blueprints statt Silksong drin. Und halt Ark Raiders.
Bin ich bei. Ja, und ich hätte für mich noch The Altars, das finde ich war dieses Jahr auch ganz, ganz toll. Das kommt mir hier auch viel zu kurz. Aber auch das Problem ist für mich natürlich, ich habe eben nur zwei Titel davon überhaupt gespielt. Und die anderen, also Death Stranding 2 und Kingdom Come Deliverance, die sind mir auch einfach, das ist zu massiv, das ist zu groß, das Open World. Ja. Und da weiß ich nicht, ich hätte mich gefreut, wenn da The Altars auch noch irgendwo Platz gefunden hätte. Das macht für mich da irgendwie ein bisschen was anders, ein bisschen was Neues. Das finde ich immer spannender als Dinge, die es ja schon eben gab.
Was tippst du denn, was es wird? Was du dir wünschst, sondern was tippst du, was diese Jury bestehend aus, ja.
Die geben sich doch nicht die Blöße und lassen nicht Expedition 33 gewinnen. Also das wird's werden. Würde mich alles andere wundern.
Also ich habe das ja auch viel gespielt, aber ja gut. Es ist schwer zu sagen. Ich habe halt Death Stranding 2 nicht genug gespielt und dann finde ich es schwierig, mit der Liste zu arbeiten. Gemessen an dieser Liste müsste ich es entweder Kingdom Come oder Donkey Kong geben, also selber, weil die finde ich durchaus besser als Clair Obscur.
Fair.
Hades 2 könnte es sein, wenn ich es halt auch mehr gespielt hätte. Also ich glaube, es wird Clair Obscur in der Liste werden.
Ja.
Oder sie machen wieder so einen Kojima-Move und geben es Death Stranding, Just Cause.
Ja, aber das wäre irgendwie auch langweilig.
Er gibt seinem Buddy.
Also ich sag mal so, von den Titeln, die da aufgeführt werden, finde ich es voll fair, wenn Expedition 33 gewinnt. Ich bin jetzt ja auch nicht der größte Fan, aber einfach, weil das halt dann doch schon so ein Ausnahmetitel ist, der so aus dem Nichts kam. Finde ich, ist irgendwie da schon eine schöne Geschichte, wenn die den Award mit nach Hause nehmen. Mhm. Auch wenn ich jetzt persönlich, wie gesagt, andere Titel da lieber gesehen hätte.
Ja, und viele von Death Stranding habe ich halt auch gehört, dass es von der Steuerung und allem und dem Spielinhalt, was man tut, doch sehr ähnlich ist dem ersten. Und obwohl mir das ja sehr viel Spaß gemacht hat, ist das halt ein Spiel, was eher durch die Handlung und die Game Direction schon sich ausgezeichnet hat. Von daher wäre das vielleicht eher dann der Award, den Death Stranding kriegt, nämlich Best Game Direction oder Best Narrative. Unter Game Direction ist das nominiert, zusammen mit Clair Obscur, Ghost of Yotei, Hades 2 schon wieder und Split Fiction. Mhm, interessant. Und Best Narrative, ebenfalls Clair Obscur, Death Stranding, Ghost of Yotei, Kingdom Come Deliverance 2 und Silent Hill F. Mhm. Auch spannende. Ist eigentlich also eine Kategorie, die ich mir immer sehr genau angucke, weil das beste Narrativ, also die beste Handlung, ist schon etwas, was bei mir persönlich halt sehr hoch im Wert steht. Mhm. Jetzt habe ich von denen Ghost of Yotei halt so gut wie durch. Dem würde ich es nicht geben. Obwohl, also gerade dem würde ich es nicht, ich weiß, verstehe ehrlich gesagt gar nicht, warum es so nominiert ist. Best Game Direction, ja, aber das Narrativ, also die Handlung von Yotei ist mega easy, schnell erzählt und auch nichts Besonderes, mhm, Überraschendes. Null. Ja. Kingdom Come wäre mir zu janky. Silent Hill habe ich nicht genügend gespielt und Clair Obscur ist schon sehr gut. Wahrscheinlich wird es das auch gewinnen oder Death Stranding, wenn das geil ist.
Also ich fände es auch fair, also Death Stranding 2 bin ich jetzt auch nicht so tief reingegangen, dass ich das irgendwie beurteilen könnte. Also gespielt habe ich es gar nicht, aber ich habe mich auch mit der Geschichte nicht auseinandergesetzt. Ja, Silent Hill F ist natürlich auch fantastisch. Also das hatte ich jetzt ja auch nochmal durchgespielt. Und da gerade die Narrative ist es eben, die mich da, wenn überhaupt, motiviert hat. Mhm. Und das macht aus dem Titel halt überhaupt erst ein echt gutes Spiel. Deshalb wäre es auch fair, wenn das hier gewinnen würde. Aber ich glaube auch Expedition 33 wird es machen.
Ja. Die ganze Liste könnt ihr euch natürlich im Internet oder bei uns auf dem Discord ansehen. Ich werde sie in die Episoden-Shownotes auf dem Discord reinposten, die mir vorliegende Liste hier. Und dann können wir da ja auch noch ein bisschen drüber schnacken. Irgendwas, was dir noch auffällt, Best Score Music ist das, was ich noch anschneiden würde, weil mir das immer sehr wichtig ist. Einmal Hollow Knight Silksong, Hades 2, Clair Obscur, Expedition 33, Ghost of Yotei, Death Stranding on the Beach. Finde ich eine sehr langweilige Auswahl und ich hätte sehr viel andere Titel, die, finde ich, einen besseren Score haben. Unter anderem Ark Raiders.
Hm. Ender Magnolia zum Beispiel.
zum Beispiel vielleicht auch, ja.
Was? Ja, nee, es hatte echt einen richtig, richtig tollen Soundtrack. Aber wahrscheinlich zu klein dann dafür, für die Kategorie hier. Eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, die ich mich gefragt habe vielmehr, weil ich jetzt ja aus diesem Urlaub komme und dieses tolle, tolle Luto gespielt habe, das Horrorspiel. Es gibt überhaupt gar keine Kategorie für Horror. Das ist irgendwie komisch. Das
Best Horror Game, stimmt. Ja. Micha ist not amused. Was ist da denn eben los? Es gibt sogar Best Sports and Racing Game, wo wieder nur Quatsch nominiert ist anstatt iRacing. Aber ja, das stimmt, da ist nix.
Ja. Und das finde ich schade, weil da gibt es eben auch immer wieder spannende Titel. Ja, es ist, sind echt wirklich viele, viele tolle Spiele rausgekommen da in dem Bereich. Keine Ahnung, warum das nicht eine eigene Kategorie hat. Ich sehe gerade, dadurch fallen die so ein bisschen durchs Raster.
Ja, das stimmt. Es gibt auch wieder eine Innovation for Accessibility Award, das Atomfall nominiert. Da möchte ich mich nochmal reinlesen, was die gemacht haben bei Accessibility. Mhm. Das habe ich ja sehr gerne gespielt. Dieses Jahr so einer meiner kleinen Geheimtipps, aber ist, glaube ich, insgesamt an vielen vorbeigegangen. Das gute Atomfall. Gut, also die Liste kommt ja auch noch. Wir machen ja auch noch GOTY und alles das. Das wird ja noch eine Riesenbesprechung werden insgesamt. Macht gerne mit beim Tippspiel, kommt auf den Discord. Ich mache mal eine Ausnahme und poste den Discord-Invite-Link in die Shownotes zu dieser Folge auf die Webseite und auch in euren Podcatcher. Da könnt ihr wahrscheinlich nicht draufklicken, aber ihr könnt euch die Zahlenfolge merken und in euren Browser eintippen. Mal sehen, wie das funktioniert. Vielleicht geht's ja doch mit drauf tappen. Dann weiter in den News haben wir noch den Ubisoft-Finanzbericht, der jetzt da ist. Hast du dir diese wunderbare Zusammenfassung, die ich dir geschickt habe, durchgelesen?
Ein bisschen, ja, genau, habe ich. Ich habe aber auch den Artikel von gameswirtschaft.de gelesen, die das ja auch nochmal zusammengefasst haben und ich glaube, anders interpretiert haben als du.
Ja.
So wie wir das in der Vorbesprechung zumindest kurz oder im Chat kurz uns da abgeglichen haben. Genau, also die Zusammenfassung besagt, also Ubisoft hat ja erst den Finanzbericht sozusagen zurückgezogen, haben dann gebeten, dass die Ubisoft-Aktie nicht mehr gehandelt wird, bis eben zu der Finanzmeldung, bis zur Veröffentlichung, also bis heute. Und da wurde dann natürlich direkt spekuliert, oh, was passiert denn da jetzt? Ist Tencent dann vielleicht doch noch mehr an Bord und übernimmt Ubisoft ganz? Und jetzt durch diesen Finanzbericht haben wir zumindest die Klarheit, dass das nicht der Fall ist. Es wird nur bestätigt, dass der Deal mit Tencent, wie geplant, in den kommenden Tagen abgeschlossen wird und dass die Umsatzzahlen eigentlich besser sind als die Prognosen. Also da stand, Prognosen waren 450 Millionen Euro und jetzt umfassen sie aber 491 Millionen Euro. Das sozusagen der Stand. Warum
das ist die eine ist Sichtweise. Denn dein
genau, deshalb erzähl mal, warum glaubst du denn, ist dieser Finanzbericht weniger positiv, als das hier dargestellt wird?
Weißt du, was Covenants sind?
Nein.
in der Finanzwelt. Das sind die Regeln, die bei dem Aufnehmen eines Kredits bei einer Bank gesetzt werden. Also das ist so, wenn ich dir jetzt Geld geben würde, dann würdest du ja sagen, okay, das nehme ich. Und dann sage ich aber, ja, du kriegst es aber nur, wenn du mir versprichst, dass du 2000 Euro im Jahr oder im Monat damit auch verdienen wirst oder du versprichst mir, dass du davon nicht ein Haus querfinanzierst und du versprichst mir diese Dinge, ne? Das sind die Regeln. Das heißt in der Finanzwelt Covenants. Und diese Covenants waren bei einem Kredit bei Ubisoft die folgenden, nämlich dass die Quote zwischen Schulden und Einkommen, also dem Eigenkapital, dem Jahreseinkommen und den Schulden, die das, die Firma hat, die dürfen nicht den Wert 1,5 überschreiten. Und die hatten erst gedacht, die würden ein Jahreseinkommen, also das Geld, was ihr da draußen Ubisoft gegeben habt für Assassin's Creed Shadows, für, was weiß ich, DLC von Rainbow Six, dass das ungefähr 711 Millionen betragen würde, hat jetzt aber bei der Neuberechnung nur knapp 600 Millionen Euro betragen. Und damit wäre dieser Wert aus Einkommen halt über 1,5 in der Quote gestiegen, auf 1,81. Also deutlich drüber. Also nicht nur ein bisschen, sondern deutlich drüber. Und sie hatten gehofft, 1,36 zu kriegen. Und jetzt haben sie diesen Tencent-Deal quasi machen müssen als Rettungsanker, um überhaupt liquide zu bleiben, um also Gehälter weiter auszahlen zu können, um genügend Geld zu haben, um die sie beschäftigen, weiter zu bezahlen. Und dazu war dieser Tencent-Rettungsanker quasi nötig. Und der musste unbedingt auch noch in dieses Geschäftsjahr quasi mit reingezogen werden, weil das ja dann natürlich ein Gewinn ist, wenn da teilweise Sachen halt verkauft wurden und man Geld bekommen hat und. Dann ist das jetzt wieder auf unter 1,5 gegangen. Und man hat sich also nicht die Blöße gegeben, irgendwelche Regularien nicht einzuhalten, weil dann wären wir in einem Szenario, dann wäre das so ähnlich wie bei dem Wirecard-Skandal 2020 gewesen oder bei Steinhoff 2017 oder Thomas Cook 2019. Das führte da ja zum Beispiel auch zur Insolvenz. Das ist jetzt alles nicht ganz so dramatisch wie bei diesen Beispielen bei Ubisoft, aber ist halt schon in der ähnlichen Richtung. Und jetzt ist halt die spannende Frage, die können wir auch noch gar nicht beantworten. Wie reagiert jetzt der Markt? Jetzt darf ja diese Aktie auch wieder gehandelt werden. Und der Games-Wirtschaftsbericht, der liest sich ja erstmal recht positiv, sodass man denkt, okay, da kaufe ich vielleicht doch nochmal jetzt, wo sie so günstig sind, Ubisoft-Aktien. Und es ist ja jetzt hier keine Aktienberatung, die wir machen. Aber die Sache, wie ich die lese, ist es halt super negativ und gerade noch so vor dem großen Exitus gerettet und auch vollkommen unklar, ob das jetzt in der Zukunft nochmal besser läuft, nur weil halt jemand anders die drei dicksten Franchises von Ubisoft regelt. Also ich lese da sehr viel dicke Luft raus und da sind ja unter anderem auch jede Menge Entlassungen, die noch ausstehen, die noch auch in diesem Jahr weiter vollzogen werden sollen. 1500 Leute werden noch entlassen. Also das läuft schon, die Entlassung bei Ubisoft. Und als großen Hoffnungsanker sind halt Projekte, die 2027 und 2028 mit den großen IPs erscheinen sollen. Und bis dahin fast nichts. Bei Titeln, die erscheinen sollen, ist das wahrscheinlich das neue Far Cry, wird das unannounced Title sein. Und ansonsten kommt da recht wenig. Und Anno wird die auch nur so lange flüssig halten. Also das ist zwar ein Erfolg, gerade aus Kritikersicht, und da sollen DLCs jetzt kommen, die werden alle was kosten, das wird Ubisoft nie anders machen können, damit das Spiel halt angefüttert wird und mit 1800 Inhalten quasi vergleichbar sein wird in seiner Komplexität. Das war ja der Kritikpunkt, den auch einige hatten. Ich sehe das sehr viel düsterer, muss ich leider sagen. Also ich habe ja schon auf dem Discord auch geschrieben, fühlt sich alles gerade nicht so super an, alles in der Ubisoft-Welt.
Nee, das auf jeden Fall. Also die Sache, die mich auch so ein bisschen stutzig gemacht hat, ist, dass sie sich mit Zahlen sehr zurückhalten. Ne? Also sie sagen ja, dass beispielsweise Assassin's Creed Shadows gut lief. Aber was das genau bedeutet, weiß man eben nicht. Also da lassen sie sich wenig in die Karten gucken. Und das ja weist halt auch ein bisschen darauf hin, ja, okay, also die Umsätze scheinen ja jetzt nicht so schlecht gewesen sein. Aber genau konkret wird man eben nicht. Ja, keine Ahnung. Ich bin da auch sehr vorsichtig. Ich drücke denen gleichzeitig die Daumen, weil wäre natürlich schade, wenn sie dann letztendlich dann irgendwie doch die Übernahme durch Tencent eingehen müssen, weil es anders nicht mehr geht.
Ja, und jetzt gerade ist das ja so ein Reingewinn, der da auf einmal gemacht wurde. Die bekommen ja von Tencent 1,16 Milliarden Euro. Ich frag mich gerade, wie genau wird das eigentlich gemacht? Die müssten doch eigentlich auch besteuert werden. Also keine Ahnung, ob das am Ende alles noch, was da noch alles rauskommen könnte. So tief stecke ich dann doch nicht drin. Ich finde, ich habe mich da jetzt schon relativ weit eingearbeitet und um das einmal nachzuvollziehen, was da jetzt eigentlich im Gange ist. Das ist ja sehr, sehr spannend. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Das werden wir weiter im Auge behalten und ansonsten sind wir aber hier am Ende unseres Brunch, wie nennen wir das denn hier, unseres Konzeptpapiers und der Struktur für den Brunch angekommen. Wir dürfen ankündigen, ihr könnt gleichzeitig mit diesem Sonntagsbrunch auch die Outer Worlds 2 Crossover-Folge schon hören, die erscheint heute. Oder in der kommenden Woche erscheint auch noch ein Podcast von Micha, nämlich der Reviewcast zu dem neuen Hyrule Warriors. Und was hören wir von dir, Basti? An was setzt du dich jetzt, abseits von Ark Raiders mit mir?
Ja, da sollten wir auf jeden Fall mal eine Runde drehen. Ich habe die BTF-Spiele, wie heißen die? Blue Backpack, glaube ich, heißt das Studio jetzt. Sowohl The Berlin Apartment als auch Constance im Auge. Oh, die würde ich gerne spielen. Ich hoffe, ich komme dazu. Gerade sind irgendwie stressige Wochen, aber grundsätzlich würde ich mir die gerne anschauen. Da freue ich mich drauf.
Ich wünsche dir möglichst wenig Stress, genauso wie allen ZuhörerInnen da draußen des Podcasts. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das natürlich tun. Und zwar auf patreon.com/insertmoin oder steady.page/insertmoin. Ab einem Fünfer seid ihr dabei und unterstützt dieses wunderbare Projekt. Kauft auch gerne unseren Merch. Da gibt es tolle Pullis mit tollen Motiven. Ich verstehe immer noch nicht, warum wir keine Schlüpper haben, aber das werden wir dann nochmal in Angriff nehmen. An einem anderen Ort, zu einer anderen Zeit. Bis nächste Woche. Tschüssikowski.
Ciao.